NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Gemeinsam in den Wahlkampf. Die CDU wählt Angela Merkel zum 9. Mal zu ihrer Vorsitzenden. Dazu auch unser Kommentar. Der Atomausstieg ist nicht umsonst zu haben. Das Bundesverfassungsgericht spricht den Energiekonzernen das Recht auf Entschädigung zu. Im oberen Drittel. Deutschland stagniert bei der Schulvergleichsstudie PISA. Trump ante Portas. NATO und EU vereinbaren engere Zusammenarbeit. Cazeneuve übernimmt Frankreichs bisheriger Innenminister, wird neuer Regierungschef. Und Martyrium in Höxter. Angeklagte im Mordprozess schildert Misshandlung eines Opfers. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Dass die CDU Angela Merkel beim Bundesparteitag in Essen zum 9. Mal zu ihrer Vorsitzenden wählen würde, das war klar. Offenbar mit welchem Ergebnis? Wie viele Delegierte würden Merkel die Stimme verweigern, weil sie nicht mit ihrer Flüchtlingspolitik einverstanden sind? Weil sie sich einen konservativeren Kurs für die CDU wünschen? Weil sie das populistische Auftreten von CSU-Chef Seehofer dem spröden Pragmatismus der Kanzlerin vorziehen würden? In ihrer Rede ging Merkel auf manche Sorgen ihrer Kritiker ein und bat um Rückendeckung für den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr. Diese Rückendeckung bekam sie, aber ganz geschlossen stand die CDU nicht hinter ihr. Aus Essen berichtet Jörg Seiselberg.
Der ernste Gesichtsausdruck von Tagungspräsident Armin Laschet ließ ahnen, dass es diesmal kein Jubelergebnis für die Kanzlerin geworden ist.
Es wurden abgegeben für Dr. Angela Merkel 845 Stimmen. Das sind 89,5%.
Und diese 89,5% sind das zweitschlechteste Ergebnis für Angela Merkel in ihren 16 Jahren als Parteichefin. 99 Delegierte votierten gegen die Kanzlerin, die aber mit einem Lächeln die Glückwünsche entgegennahm und sich den gerade erhaltenen kleinen Denkzettel nicht anmerken ließ.
Ich nehme die Wahl an und freue mich über das Ergebnis. Herzlichen Dank für das Vertrauen.
In ihrer Rede hat Angela Merkel ihre Partei auf den härtesten Wahlkampf seit der Einheit eingestimmt. Die Botschaft der Kanzlerin an die Delegierten angesichts der bevorstehenden Auseinandersetzung:
Sie wird wahrlich kein Zucker schlecken. Mit einer starken Polarisierung unserer Gesellschaft und mit Anfechtungen von allen Seiten.
Merkel rief die CDU zur Geschlossenheit auf und deutete an, dass ihre Entscheidung, noch einmal als CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin anzutreten, nicht selbstverständlich gewesen ist.
Als ich jetzt in diesen Wochen und Monaten so intensiv über meine Entscheidung zu einer vierten Kanzlerkandidatur nachgedacht habe, da haben viele zu mir gesagt, du musst antreten. Das hat mich sehr berührt. Das Gegenteil wäre ja auch nicht schön gewesen. Wenn das aber so ist, dann ergänze ich, und zwar gerade in Zeiten wie diesen, ihr müsst mir helfen.
Zwar lobte die Kanzlerin unter Applaus die Leistungen der vielen Freiwilligen bei der Aufnahme von Flüchtlingen im vergangenen Jahr und betonte die Bedeutung von Integration. Aber Merkel machte in ihrer Rede auch deutlich, dass sich in der CDU die Tonlage beim Thema Flüchtlinge verschärft hat.
Eine Situation wie die des Spätsommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen.
Flüchtlinge, so Merkel, die rechtlich keinen dauerhaften Anspruch hätten, hier zu bleiben, müssten wieder gehen. Mit deutlichen Worten sprach sich die Kanzlerin für ein allerdings an Bedingungen geknüpftes Burka-Verbot aus. Zur deutschen Kultur gehöre, dass man Gesicht zeige.
Und deshalb ist die Vollverschleierung bei uns nicht angebracht. Sie sollte verboten sein, wo immer das rechtlich möglich ist. Sie gehört nicht zu uns.
Merkels Rede, die zwischendurch Längen hatte, wurde am Ende mit 11 Minuten Beifall gefeiert. Aber in der anschließenden Diskussion wurde bereits deutlich, dass es unter den Delegierten auch Kritik am bisherigen Kurs Merkels gibt. Eugen Abler aus Baden-Württemberg warf der Kanzlerin vor, die CDU in den vergangenen Jahren nach links gerückt und damit den Aufstieg der AfD begünstigt zu haben.
Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass in der CDU die Konservativen weitgehend heimatlos geworden sind. Früher galt, wo CDU draufstand, war auch CDU drin. Das ist nicht mehr so.
Auch viel Kritik an den letzten Ergebnissen der CDU bei den Landtagswahlen war zu hören. Kritik an Merkel, die sich am Ende teilweise im Wahlergebnis niedergeschlagen hat. 90% galten vorher als unterste Grenze für ein gutes Resultat. Mit 89,5% hat Merkel diese Hürde knapp gerissen.
89,5% der Delegierten stimmen beim CDU-Parteitag also für Angela Merkel. Zu diesem Ergebnis und zu Merkels Auftritt beim Parteitag nun auch der Kommentar von Anna Engelke.
Die 89,5% für Angela Merkel sind ein Dämpfer, aber kein Debakel. Die meisten hier auf dem Parteitag in Essen sind sich einig, einen neuen vorne wäre schöner gewesen, aber sei's drum. Letztendlich ist es ein ehrliches Ergebnis, mit dem die CDU-Delegierten Angela Merkel wieder zu ihrer Vorsitzenden gewählt haben. Es ist kein Desaster wie die 75%, mit denen die Sozialdemokraten auf ihrem Parteitag Sigmar Gabriel nach Hause schickten. Angela Merkel hat es heute selbst gesagt. Sie hat ihrer Partei im zurückliegenden Jahr viel zugemutet. Nicht nur knapp 1 Million Flüchtlinge. Wegen der ungeordneten Lage im vergangenen Herbst erstarkte auch die AfD am rechten Rand. Bei den Landtagswahlen setzte es für die CDU eine Klatsche nach der nächsten. Dabei besonders bitter der 3. Platz für die CDU hinter der AfD bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die Rede von Angela Merkel hier in Essen hat mich persönlich nicht vom Hocker gehauen. Insgesamt zu lang, in einigen Teilen zu langatmig und wenig neue Ideen. Merkels Argument für ihre Wiederwahl, nicht nur als CDU-Vorsitzende, sondern auch im nächsten Jahr als Kanzlerin, sie ist die Verlässliche in unruhigen und schwierigen Zeiten. Und diese Rolle füllt sie tatsächlich aus. Wenn Merkel sich heute in Europa umschaut, dann ist es einsam um sie geworden. Renzi und Hollande so gut wie weg vom Fenster, in Osteuropa keine wirklichen Verbündeten. In Spanien ein Ministerpräsident Rajoy, der alles andere als sicher steht. Großbritannien ist dabei, sich zu verabschieden. Dazu noch bald Donald Trump im Weißen Haus und ein sich händereibender Putin in Moskau. Wirklich keine schöne Ausgangslage. Das ist zu viel für einen allein, für eine allein. Und genau darauf ist Angela Merkel in der letzten Viertelstunde ihrer Rede eingegangen. Diese 15 Minuten waren bemerkenswert. Endlich hat die CDU-Chefin die Delegierten auf ihre Seite gezogen. Dass die Bundeskanzlerin ihre Partei um Hilfe bittet und das auch noch in Du-Form, das hat viele hier begeistert, einige sogar gerührt. Angela Merkel wurde bisher nicht persönlich, das war neu. An die eigenen Leute appellieren, ein Los jetzt, wir schaffen das, das ist das, was geht auf einem solchen Parteitag. Ein Jetzt geht's los kann es nicht sein, denn es ging hier in Essen schon vor 16 Jahren los mit dieser Parteivorsitzenden Merkel. Die CDU macht auf mich auch einen ermatteten Eindruck. Zermürbt vom Streiten über die Flüchtlingsfrage, müde von den schlechten Wahl- und Umfrageergebnissen. Den meisten ist klar, dass sie mit Angela Merkel noch die besten Chancen bei der nächsten Bundestagswahl haben. Das ist nicht schlecht, aber richtig gut ist es auch nicht.
Ein Kommentar von Anna Engelke. Der Ausstieg Deutschlands aus der Atomindustrie ist rechtens, aber die Energiekonzerne haben Anspruch auf Entschädigung für entgangene Einnahmen. Dabei können sie jedoch keine übertriebenen Forderungen stellen. So urteilte knapp gefasst das Bundesverfassungsgericht nach der Klage der Atomkraftwerksbetreiber gegen den Ausstiegsbeschluss nach dem Reaktorunglück von Fukushima. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks betonte nach dem Urteil, dass der Zeitplan des Atomausstiegs nicht verändert werde und Milliardenforderungen der Konzerne zumindest vom Tisch seien. Die Details aus Karlsruhe von Klaus Hempel.
Sie hatten sich mehr erhofft. Dennoch zeigten sich die Unternehmensvertreter zufrieden mit dem Urteil. Etwa der frühere Verteidigungsminister Rupert Scholz, der als Rechtsanwalt den Düsseldorfer Energiekonzern E.ON in Karlsruhe vertreten hat.
Hier sind einige Verfassungsverstöße festgestellt worden. Und hier muss der Gesetzgeber korrigieren. Das Gericht hat deutlich gesagt. Insofern ist es für die Unternehmen auch ein durchaus sachgerechtes Urteil.
Auch die Vertreter der Bundesregierung und der Umweltverbände sind zufrieden mit dem Urteil. Für sie zählt vor allem eines: Der beschleunigte Atomausstieg, den die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung 2011 beschlossen hatte, ist verfassungskonform. Dies sei auch der Kern der Entscheidung, so der Staatsrechtler Christoph Möllers, Prozessvertreter der Bundesregierung.
Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass die Regelungen Beschleunigung des Atomausstiegs so verfassungsrechtlich gehalten haben und dass es im Grunde nur mit Blick auf 2 Reaktoren vom Gericht Entschädigungsbedarf angemeldet worden sind.
Bei diesen beiden Reaktoren handelt es sich zum einen um das Atomkraftwerk Krümmel, das dem schwedischen Konzern Vattenfall gehört. Zum anderen geht es um das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich, das RWE gehört. Hinsichtlich dieser beiden Reaktoren können Vattenfall und RWE eine Entschädigung verlangen. Dies hat mit dem Jahr 2002 zu tun. Damals hatte die rot-grüne Bundesregierung mit den Energiekonzernen den Atomausstieg vereinbart. Im Zuge dessen wurde den Unternehmen zugesichert, dass sie noch für längere Zeit Atomstrom produzieren dürfen, sogenannte Reststrommengen. 2011 kam die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Der Gesetzgeber reagierte. Etliche Reaktoren mussten sofort vom Netz. Für die restlichen wurde gesetzlich verordnet, dass sie spätestens 2022 abgeschaltet werden müssen. Die Folge: Vattenfall und RWE können die Reststrommengen, die ihnen 2002 zugesagt wurden, nicht mehr komplett verbrauchen. Dafür müssen die Konzerne entschädigt werden. Wie viel das den Staat kosten wird, ist offen. Von einem höheren Milliardenbetrag, wie er immer wieder genannt wurde, ist aber nicht auszugehen. Oliver Krischer, Fraktionsvize der Grünen, rechnet eher mit einem überschaubaren Millionenbetrag. Auch für ihn steht vor allem im Vordergrund, dass das Verfassungsgericht den Atomausstieg abgesegnet hat.
Wir müssen aber leider auch zur Kenntnis nehmen, dass die Defizite, die 2011 von der Regierung Merkel unter Schwarz-Gelb hier verantwortet worden sind, dass das jetzt Nacharbeiten notwendig macht. Das schmälert aber nichts daran, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt und dass das mit der Verfassung vereinbar ist.
Als nächsten Schritt wird die Bundesregierung mit den Energiekonzernen vermutlich über die Details einer Entschädigung verhandeln. Diese muss nach den Vorgaben des Urteils bis spätestens Mitte 2018 gesetzlich geregelt werden.
Wie gut oder wie schlecht sind Deutschlands Schüler? Es ist eine Frage der Perspektive, ob man das Ergebnis der PISA-Studie 2015 positiv oder negativ bewertet. Denn die 15-Jährigen in Deutschland zeigen in den Naturwissenschaften, in Mathe und beim Lesen Leistungen, die deutlich über dem OECD-Durchschnitt liegen. Aber genauso deutlich bleibt der Abstand zur Spitzengruppe der Besten. Dagmar Pepping mit den PISA-Ergebnissen im Einzelnen.
Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz der Länder, Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan von der SPD, ist mit dem Ergebnis des neuen internationalen Leistungsvergleiches zufrieden.
Das ist eine gute Nachricht zu sagen, wir haben unseren Platz in der Rangliste gehalten. Andere Länder haben sich eher verschlechtert und wir konnten sagen, das gute Niveau halten.
Im Vergleich der 35 OECD-Mitgliedstaaten liegt Deutschland auf Platz 10. Erfreulich, in allen drei Testgebieten, Naturwissenschaften, Mathematik und Lesekompetenz, lagen die 15-Jährigen über dem internationalen Mittelwert der PISA-Studie.
Deutschland hat das Jammertal des PISA-Schocks von 2000 verlassen. Positive Meldung,
sagte Heino von Meyer, der Vertreter der OECD in Berlin, bei der Vorstellung der Ergebnisse.
Aber von einer weiteren Aufstiegsdynamik ist nichts zu spüren. Das heißt, der Anschluss an die Gipfelstürmer nicht nur in Asien, auch in Europa und Nordamerika droht verloren zu gehen.
Gipfelstürmer sind die Testsieger aus Singapur. Auch Schüler in Japan, Taiwan und Kanada schnitten besonders gut ab. Im Europavergleich lagen die Schüler aus Estland vorne. Ein Beispiel für die Stagnation auf hohem Niveau in Deutschland: die Naturwissenschaften. Sie waren zuletzt 2006 Schwerpunkt der PISA-Studie. Im Vergleich zu 2006 blieben die Durchschnittsergebnisse der 15-jährigen Mädchen und Jungen an deutschen Schulen weitgehend unverändert. Ähnlich sieht es in der Mathematik aus. Positiv wiederum, bei der Lesekompetenz erreichten die Schüler ihr bisher bestes PISA-Ergebnis. Christina Reis, die nationale Projektleiterin der PISA-Studie, spricht von einem insgesamt positiven Bild und warb um Geduld. Die Reformen bei den Lehrplänen und dem Unterricht benötigten Zeit, um Früchte zu tragen, betonte die Mathematikprofessorin von der TU München.
Bei der sozialen Herkunft hat es Verbesserungen gegeben, genauso wie bei den Leistungen von Kindern, Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Wir dürfen hier auch nicht vergessen, dass wir im Gegensatz zu früheren Untersuchungen einen wesentlich höheren Anteil an Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund in der Stichprobe haben.
Und diese Schüler hinken im Leistungsniveau bis zu 2 Jahre hinter ihren Klassenkameraden zurück, ergab die PISA-Studie. Bloß nicht nachlassen bei den Anstrengungen, mahnte auch Claudia Bogedan, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Gerade bei dem engen Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft eines Schülers und seinen Leistungen gäbe es noch einiges zu tun.
Auch immer liegen wir auch da unterhalb des OECD-Durchschnitts und können uns damit nicht zufrieden geben.
Ebenso wenig mit den nach wie vor großen Leistungsunterschieden zwischen Mädchen und Jungen. Auch hier liegt Deutschland unter dem Durchschnitt der OECD-Staaten. Mädchen erreichten bei Mathematik und Naturwissenschaften deutlich schlechtere Ergebnisse als Jungen. Die wiederum hängen weiterhin bei der Lesekompetenz deutlich zurück. Nachholbedarf sieht die SPD-Politikerin Bogedan auch bei der Nutzung digitaler Medien im Unterricht. Der PISA-Test wurde dieses Mal übrigens zum ersten Mal vollständig am Computer durchgeführt.
Die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs macht eine Arbeit, die in der Aufregung über jeweils aktuelle Ereignisse leicht untergeht, weil sie vertraulich abläuft und lange dauert und die doch so wichtig ist. Die Kommission hört die Betroffenen an, versucht so das Geschehen aufzuarbeiten und zu helfen, wenn möglich. Dabei fällt Licht nicht nur auf die Verbrechen in Internaten und Heimen, über die so viel geredet wurde, sondern auch auf den oft verborgenen Missbrauch im familiären Umfeld. Nach knapp einem Jahr Arbeit zog die Kommission heute eine erste Zwischenbilanz.
Für uns ist ganz zentral das Zuhören, das Verstehen wollen und mitgehen auch mit der Geschichte.
Sabine Andresen ist Jugendforscherin aus Frankfurt und die Vorsitzende der Kommission, die nun bald 6 Jahre nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsskandale in Institutionen wie der katholischen Kirche oder auch Internaten wie der hessischen Odenwaldschule endlich Licht in ein sehr heikles Dunkelfeld bringen möchte.
Die Familie als Tatort, das ist relativ einzigartig, das ist etwas Besonderes und es stellt uns auch vor besondere Herausforderungen.
Zu den Herausforderungen gehört es vor allem, für die Betroffenen, ihr Schweigen zu brechen, ihre Geschichten nach außen zu tragen, die auch für die Zuhörer kaum fassbar sind. Christine Bergmann, die ehemalige SPD-Familienministerin, hat selbst die ersten solcher Gespräche geführt und muss, während sie darüber berichtet, immer wieder durchatmen. Eine bittere Erkenntnis ist für sie:
Das ist der familiäre Missbrauch, sehr oft in sehr frühen Kindesalter stattfindet, wo natürlich sich dann lange hinzieht, aber die Verwirrung und das überhaupt nicht eingeschätzt werden kann. Also 4 Jahre, aber auch schon früher. Ne? Wo klar ist, dass das passiert ist, das ist sicher noch ein Spezifikum sozusagen des familiären Missbrauchs.
Zu weiteren ersten Eindrücken gehört auch, dass Missbrauch bereits in der Familienhistorie vorlag, dass Angehörige Bescheid wussten und schwiegen, dass den missbrauchten Kindern nicht geglaubt wurde und dass so deren Martyrium oft lange Jahre währte. Über 400 Betroffene haben sich bereits für eine vertrauliche Anhörung gemeldet. 40 seien bereits angehört worden, sagt Sabine Andresen. Dazu kommen noch einmal mehr als 60 Berichte. Nur die Spitze eines Eisberges, da sind sich die Kommissionsmitglieder sicher. Ebenso sicher, so Andresen, seien aber auch die Menschen, die gehört wurden, mit ihren Botschaften.
Entschädigung ist durchaus ein Thema. Die große Schwierigkeit, Therapieplätze zu bekommen. Der Abbruch von Therapien, weil die Krankenkassen das nicht mehr finanzieren. Der Dschungel, durch den sie sich bewegen müssen.
Die Aufarbeitung hat noch gar nicht richtig angefangen, stellt die frühere Familienministerin Bergmann fest. Sie fordert gesetzliche Grundlagen für das Recht auf Akteneinsicht und Vorladungen zu schaffen. Unzureichend sei auch das geltende Opferentschädigungsgesetz. Und dann sagt sie noch:
Es ist leider kein Thema der Vergangenheit, muss man klar sagen. Dass wir irgendwann mal aufgearbeitet haben und dann ist Ruhe. Wäre schön.
Sagt Sabine Bergmann in einem Bericht von Bettina Nutz aus Berlin. Auch wenn sie behütet aufwuchsen und nie schlechte Erfahrungen machen mussten, dass sexueller Missbrauch oder Vergewaltigungen eine Bedrohung darstellen können, das wissen Frauen. Ein Gefühl der, wenn nicht Angst, so doch zumindest der Unsicherheit, wenn sie bei Dunkelheit oder in verlassenen Gegenden allein unterwegs sind, das kennen viele. Ein Thema für die Öffentlichkeit sind solche Straftaten meist nur, wenn sie spektakulär sind oder in der Nähe des eigenen Lebensbereiches stattgefunden haben. Und dann ist die Erleichterung groß, wenn die Polizei mitteilen kann, dass sie einen Tatverdächtigen festnehmen konnte. Wie nun in Bochum, wo im Univiertel eine Frau vergewaltigt und eine weitere bei einem Vergewaltigungsversuch schwer verletzt worden war. Aus Bochum Sebastian Werner.
Die zwei Taten hatten rund um die Bochumer Ruhr-Universität in den vergangenen Wochen für viel Verunsicherung gesorgt. Jetzt gehen die Ermittler davon aus, dass sie den Täter gefasst haben. Die DNA-Spuren seien eindeutig, sagte der zuständige Staatsanwalt heute. Bei dem Mann, der gestern als dringend tatverdächtig festgenommen wurde, handelt es sich um einen 31-Jährigen, der Ende 2015 aus dem Irak nach Deutschland gekommen war. Er hat mit seiner Frau und 2 Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe der Tatorte gelebt. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei in beiden Fällen um Studentinnen aus China. Bei der ersten Tat war eine 21-Jährige im August auf ihrem Heimweg von der U-Bahn-Station überfallen worden. Der mutmaßliche Täter soll sie verletzt und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Im November soll der Mann dann eine 27-Jährige in ein Waldstück gezogen und vergewaltigt haben. Ihr Lebensgefährte hat dann den entscheidenden Hinweis gegeben. Er sah vergangene Woche in der Nähe von einem der beiden Tatorte jemanden in einem Gebüsch, der dem Mann auf einem Phantombild der Polizei ähnlich sah. Er machte Handyfotos und gab sie der Polizei. Damit habe man den Tatverdächtigen dann in einer Flüchtlingsunterkunft ausfindig machen können, sagte der zuständige Ermittler der Polizei.
Sebastian Wehner aus Bochum. Kooperation oder Konkurrenz? Das Verhältnis von NATO und EU in Verteidigungsfragen stand immer wieder zur Diskussion und fand nicht immer zu einer harmonischen Lösung. Nun aber, angesichts der Unsicherheit, was die Präsidentschaft Trump in den USA für das transatlantische Verhältnis bedeuten wird, rückt man in Brüssel zusammen. Mit einem 42-Punkte-Programm wollen NATO und Europäische Union ihre Zusammenarbeit verbessern. Aus Brüssel berichtet Kai Küstner.
Es ist eine Zeitenwende, die sich gerade bei der NATO vollzieht. Auch weil demnächst ein Rechtspopulist ins Weiße Haus einzieht und damit die Geschicke des mächtigsten Militärbündnisses der Welt mitbestimmt. Zusätzlich scheiden demnächst zwei Außenminister aus dem Amt, die unter anderem den Dialog mit dem schwierigen Nachbarn Russland entscheidend geprägt haben. US-Chefdiplomat John Kerry und sein deutscher Amtskollege Steinmeier.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein so turbulentes Jahr wie dieses Jahr 2016 auch für die NATO je erlebt hätte.
Bekundete jetzt der deutsche Außenminister, der als Beispiele die Fliehkräfte innerhalb Europas anführte, den noch immer nicht gelösten Ukraine-Konflikt und nicht zuletzt die Wahlen in den USA.
Die uns im Augenblick spekulieren lassen, wie die neue amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik aussehen wird.
Auch wenn Donald Trump noch gar nicht im Amt ist, am Ende dreht sich vieles bei diesem Ministertreffen um den künftigen US-Präsidenten, der zumindest im Wahlkampf Zweifel daran hatte aufkommen lassen, dass er die NATO überhaupt sinnvoll findet. Zweifel, die der NATO-Generalsekretär nach einem ersten Telefonat mit Trump zu zerstreuen suchte. Jedenfalls war durchaus auffällig, wie oft der scheidende US-Außenminister Kerry beim Treffen in Brüssel die Worte Einigkeit und gemeinsam benutzte. Die eigentliche Anstrengung besteht darin, zu bekräftigen, wie wichtig die NATO ist und wie wir alle gemeinsam sicherstellen müssen, dass es ein starkes Europa gibt, eine starke NATO und dass wir gemeinsam für die Werte und Interessen, die wir alle teilen, einstehen. Einigkeit ist sehr, sehr wichtig. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg war es ein Anliegen, noch einmal zu unterstreichen, wie unverzichtbar die Partnerschaft zwischen den USA und Europa ist. Ein Weg, diese Verbundenheit zu stärken, ist, die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Europäischen Union zu stärken. Betonte Stoltenberg wörtlich. Genau das wird nun in die Praxis umgesetzt, mit Hilfe eines mehr als 40 Punkte umfassenden Aktionsplans. Bei Marinemissionen, bei der Abwehr von Cyberangriffen aus dem Netz wollen NATO und EU enger zusammenarbeiten. Breiten Raum nimmt in dem Papier auch das Thema hybride Bedrohungen ein. Darunter versteht man einen Mix aus offener und verdeckter Kriegführung. Russland wird vorgeworfen, diese Taktik bei der Krim-Annexion angewendet zu haben. Dass sich nun Moskau Vorteile davon erhofft, wenn US-Präsident Trump im Weißen Haus sitzt, ist kein Geheimnis. Der deutsche Außenminister Steinmeier beschreibt das Verhältnis zu Russland mit drei Adjektiven als anfällig, schwierig, kompliziert, setzt aber trotzdem weiter auf Dialog.
Wir sind gehalten, unsere eigenen Verteidigungsanstrengungen zu stärken. Das tun wir auch durch signifikante Steigerungen auch im deutschen Bundeshaushalt für Verteidigung. Aber dennoch bleibt richtig, dass die Besinnung allein auf militärische Stärke in dieser Art von Konflikten nicht ausreichen wird.
Steinmeier baut weiter auf den NATO-Russland-Rat als Diskussionsforum, um mit Moskau im Gespräch zu bleiben. Der hatte zuletzt im Juli getagt.
Als Chefpolizist Frankreichs ist er bezeichnet worden als oberster Terrorbekämpfer. Bezeichnungen, die zunächst nichts mit seiner Persönlichkeit zu tun haben, sondern einfach mit dem Amt, das er zuletzt innehatte. Bernard Cazeneuve war bisher französischer Innenminister. Nachdem Regierungschef Manuel Valls zurückgetreten ist, um sich auf die Präsidentschaftskandidatur vorzubereiten, übernahm Cazeneuve nun dessen Amt. Aus Paris Marcel Wagner.
Der neue Mann im Matignon, dem Amtssitz des französischen Premierministers, kennt die Regierungsgeschäfte bestens. In der aktuellen Präsidentschaft von François Hollande war er bereits Minister für Europaangelegenheiten, Haushaltsminister und seit 2014 schließlich Innenminister. Ein schwieriger, vielleicht der schwierigste Job in der Regierung, denn seit den Attentaten auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo und den weiteren schweren Anschlägen in Paris und Nizza war die Terrorbekämpfung seine Hauptaufgabe. Cazeneuve war unter diesen schwierigen Bedingungen ein verlässlicher Partner für Präsident Hollande. In den vergangenen Wochen mehrten sich allerdings Proteste von Polizisten in Frankreich, die angesichts ihrer Aufgaben beim Kampf gegen den Terror und andere Kriminalität über Überlastung und schlechte Ausstattung klagten. Präsident François Hollande war gezwungen, einen neuen Premierminister zu berufen, weil Manuel Valls, der das Amt seit 2014 bekleidet hatte, seinen Rücktritt eingereicht hat. Gestern Abend hatte Walz erklärt, dass er sich bei den Vorwahlen des linken Lagers um die Präsidentschaftskandidatur bewerben will. Der Wahlkampf dafür lasse sich nicht mit den umfassenden Aufgaben eines Premierministers vereinbaren.
Nach den grausamen Fällen von Mord und Folter an Frauen durch ein Paar in Höxter Bosseborn hat sich der Begriff vom Horrorhaus in Höxter eingebürgert. Die Aussagen der Angeklagten heute im Prozess in Paderborn zeigten, wie sehr dieser Name zutrifft. Stefan Leiven beobachtet den Prozess.
An den Folgen eines Sturzes im Haus im ostwestfälischen Höxter Bosseborn war Annika W. gestorben. Das sagte heute Angelika W. vor dem Paderborner Landgericht aus. Zu diesem Zeitpunkt war das Opfer durch viele Folterungen schon stark körperlich geschwächt. Die Angeklagte sprach mit klarer und kräftiger Stimme und schilderte fast emotionslos die Geschehnisse. Ihr Verteidiger Peter Wüller.
Es mag sicherlich verschiedene Erklärungen dafür geben, weshalb sich meine Mandantin von Anfang an dazu entschieden hat, rein Tisch zu machen. Ich kann nur spekulieren, denke aber, dass es für sie eine Befreiungsfunktion hat, dass sie wirklich froh darüber ist, sich all das, was sie über Jahrzehnte selber auch am eigenen Leib spüren musste, dass sie das schildern kann, dass sie das entlastet und dass sie froh ist, überhaupt mit irgendjemandem über diese grausame Zeit sprechen zu können.
Angelika W. erklärte dem Richter, dass sie die Leiche dann in eine Kühltruhe im Keller gepackt habe. Alle persönlichen Sachen von Annika W. habe sie im Ofen verbrannt. Gut 2 Monate habe der Leichnam in der Truhe gelegen. In der Zwischenzeit hätten sie und ihr Ex-Mann überlegt, ob sie sich ins Ausland absetzen sollen, diesen Gedanken aber schnell wieder verworfen. Gut 1 Stunde lang und mit vielen grausamen Details beschrieb die Angeklagte, wie sie die Leiche im Keller zersägt und anschließend stückweise im Kaminofen des Hauses verbrannt habe. Die Zuschauer im Paderborner Landgericht waren schockiert.
Weil ich wissen wollte, welcher Mensch zu sowas fähig ist. Ich habe sie ja jetzt zum ersten Mal live gesehen, die Dame. Ich verstehe auch diesen ganzen Tagesablauf von den Leuten nicht. Unser eins ist ja losgegangen zum Arbeiten. Die haben wahrscheinlich nur in der Bude gesessen und haben auf das Opfer immer drauf. Aber aus welchen Gründen und wie, mein Gott nochmal. Ich finde keine Worte für so eine Tat.
Also ich finde, die Frau redet sich im Kopf und Kragen. Man merkt, dass sie eigentlich das mit voller Absicht gemacht hat. Und jetzt will sie halt so tun, als hätte sie das aus Versehen gemacht oder so. Und man merkt halt, dass es einfach falsch ist, was sie gemacht hat. Und sie weiß es, glaube ich, auch. Und deswegen versucht sie es halt schön zu reden.
Angelika W. hat auch am 4. Verhandlungstag detailreich über die Ereignisse im Haus in Höxter Bosseborn berichtet. Die Angeklagte schilderte, wie sie und ihr Ex-Mann Wilfried Annika W. über eine Anzeige 2013 kennenlernten. Aber schon nach kurzer Zeit sei es zu Streitigkeiten gekommen, erklärte Detlef Binder, Anwalt von Wilfried W.
Die Beziehung ist sicherlich abgekühlt dadurch, weil seine Ex-Frau immer wieder interveniert ist, weil sie immer wieder Stimmung gemacht hat. Es kam zu Streitereien zwischen den beiden Frauen.
Im gemeinsamen Haus in Höxter Bosseborn wurde Annika W. geschlagen, gewürgt und nachts angekettet. Die Mutter von Annika W. saß heute während der Aussage mit im Gerichtssaal. Sie kämpfte mit den Tränen und verbarg immer wieder das Gesicht in ihren Händen.
Wenn der Druck nicht allzu groß ist, werden die Fußballspiele dann besser oder schlechter? Die Fans, die heute Abend die Champions League-Spiele verfolgen, hoffen natürlich auf besser. Jörg Tegelhütter schaut voraus.
Statt eines spannenden Endspiels um den Gruppensieg erwartet die rund 70.000 Zuschauer in der ausverkauften Münchner Arena eher ein Champions League-Schaulaufen. Bayern-Trainer Ancelotti kündigte im Vergleich zum Bundesligasieg in Mainz einige Wechsel an. Verteidiger Boateng fehlt verletzungsbedingt auf jeden Fall, Kapitän Lahm vielleicht. Die Bayern werden nach der überraschenden Niederlage in Rostov Zweiter in der Gruppe D. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Die größere Konzentration gilt deshalb der Bundesliga. Auch dort sind die Münchner ungewohnter Zweiter. Ein Sieg gegen Wolfsburg am kommenden Samstag ist Pflicht. Auch Borussia Mönchengladbach hat die Liga zumindest im Hinterkopf. Als Tabellendreizehnter reist die Borussia zum Spiel des Jahres nach Barcelona, in dem es sportlich um nichts mehr geht. Die Gladbacher sind in ihrer Gruppe Tabellendritter und spielen nach der Winterpause in der Europa League weiter. Das Spiel gegen Messi und Co. ist auch ein Spiel für die eigenen Fans. Die 4.500 Gästekarten wurden allesamt verkauft. Verzichten müssen die Borussen auf den gesperrten Kapitän Stindl. Bei Barcelona fehlen unter anderem der Brasilianer Neymar und der frühere Gladbacher Torwart Ter Stegen.
Soweit Jörg Tegelhütter mit dem sportlichen Ausblick auf heute Abend. Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.